Ich habe am Donnerstagabend haben wir ein Thema gehabt, das sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, dass es uns beschäftigt, alle, in irgendeiner Form. Und ich möchte eben darüber auch ein wenig sprechen. Wir hatten darüber gesprochen, als wir am Donnerstagabend da in Interlaken waren. Da gab es eine Gruppe von Menschen, die draußen dann, als wir dann zu Ende waren mit dem Hauskreisthema, ziemliche Rhythmen geschlagen haben. Und die Musik wurde laut, ja, und es klang so, als wären wir in Afrika. Trommel, nicht, und Rhythmus. Und dann sahen wir aus der Ferne, dass Glut und Feuer zu sehen war. Und man hat an diesem Abend einen Gang, einen Weg, ein Gehen über das Feuer, über die Kohlen veranstaltet. Und es war sehr eindrücklich. Ich habe auch mit dem Benny Müller gesprochen, der Besitzer dieses Hauses. Der kam zu mir vorher und sagte, ach, schön, Sie wiederzusehen. Und er hat mich dann so ein, zwei Fragen so gestellt. Und ich habe schon gemerkt, er hat schon scheinbar mit jemandem gesprochen, mit Adrian Studer, ja, über dieses Thema. Ich möchte heute über das Thema der Macht des Okkulten sprechen. Wenn ich über dieses Thema spreche, ist mir total bewusst, dass wir so wenig wie möglich den teuflischen Kräften und Mächten die Ehre geben sollen. Karl Barth sagte einmal, der Teufel und die teuflischen Mächte verdienen nur einen scharfen Blick, so links oder rechts, ja, und nicht mehr. Wir sollten diesen Mächten keine Kraft und keine Bewunderung einräumen, aber dennoch möchte ich darüber sprechen, ein Stück weit aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre, was ich in dem Bereich gemacht habe. Ich war selber okkult belastet, sehr, sehr stark. Ich hatte auch Begegnungen mit seltsamen Wesen. Ich möchte es hier einfach sagen, nicht weil ich darüber stolz bin, sondern weil es mir in meinem Leben große Probleme bereitet hat. Und ich konnte doch durch die Macht Jesu befreit werden. Und ich möchte Strategien und Hintergründe dieser satanischen Macht aufzeigen. Und ich möchte auch aufzeigen, wie wir alle davon frei werden können, aber auch frei bleiben können. Und das ist wichtig. Man spricht heute von einer globalen Spiritualität. Man könnte meinen, die Menschen glauben heute nicht mehr. Das stimmt so nicht. Sie glauben irgendetwas. Sie glauben nicht an einen lebendigen Gott. Sie glauben nicht an das Wort Gottes. Aber sie glauben. Man spricht von einer globalen Spiritualität. Und diese globale Spiritualität macht sich bemerkbar in allen Bereichen des Lebens. Schaut mal ganz kurz in die Flimmerkiste, also Fernseher rein, wenn ihr mal so rumzappt, ja? Dann seht ihr, dass wirklich 80-90% der Filme mit übernatürlichen Kräften, mit Kräften von der anderen Seite, mit Geistern, mit irgendwelchen übernatürlichen Dingen sich beschäftigt. Ständig ist es ein Film Nachrichten von Sam, sind das die Hexen, die zaubern, sind das Kinderfilme Harry Potter, Herr der Ringe und. Wenn ich so ein bisschen auch in die Literatur von Jonathan Schau, was sie in der Schule lesen. Sie lesen zum Beispiel Krawatt, Harry Potter und alle möglichen okkulten Bücher. Das müssen sie lesen. Und als wir dann noch mit der Lehrerin gesprochen hatten, sagte sie, das ist wichtig für die Kinder, dass sie sehr früh mit dieser Thematik konfrontiert werden. Das muss man sich vorstellen, ja? Unglaublich. Also wir leben in einer Welt der globalen Spiritualität. Die Leute sind offen, sie wollen Botschaften empfangen aus dem Jenseits von Toten, von Aliens, von Fremden aus anderen Planeten. Jeder wartet und die Leute tun ihre Sender ausrichten, dass sie irgendwo irgendwelche Informationen bekommen. Und das belastet die Leute in unserer Gesellschaft, aber auch manchmal in unserer Gemeinde. Okkultismus, was ist das? Ich habe mal nachgeschaut, ganz konkret, was es heißt, oder Esoterik, ja, heißt die Beschäftigung mit Erscheinungen, die sich durch die bekannten Naturgesetze nicht erklären lassen, sowie mit Wahrnehmungen, die die Leistung der Menschen und der menschlichen Fähigkeiten überschreitet. Es ist sozusagen der Bereich des Verborgenen. Okkultismus, Esoterik, eine Art Geheimwissen, eine Art Geheimbund, das dem Menschen Informationen mitteilen möchte. Und Spiritismus, dieses Wort, heißt eigentlich sozusagen Kontaktaufnahme mit jenseitigen Wesen, mit Geistern, mit Toten, mit Engeln. Und das macht man in der okkulten Praktik, Gläserrücken, Pendeln und andere Dinge, um einfach Kontakt zu bekommen mit diesen anderen Wesen. Oder Aberglaube, was ist denn das? Das heißt, das ist der Glaube an magische Zusammenhänge, an das Wirken übersinnlicher Kräfte. Und diese drei Bereiche, Okkultismus, Spiritismus und Aberglaube, durchseucht die gesamte Menschheit. Durchseucht die Religionen, ob sie christliche Religionen sind. Islam, Buddhismus, Hinduismus, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist überall präsent und überall vorhanden. Nach einer Untersuchung von 1995 von einem gewissen Hensel hat man festgestellt, dass 3/4 aller Jugendlichen in einem Alter ab 13, 14 Jahren mit okkulten Praktiken Kontakt haben. Gläserrücken, in der Schule, Experimente. Und das Interessante ist, dass die Folgen nicht ausbleiben. Die Folgen sind massiv. Die Leute berichten von Ängsten, wenn sie allein in Räumen sind. Sie berichten von Albträumen. Sie berichten vom Schlafengehen, große Schwierigkeiten beim Schlafengehen. Sie berichten von Erscheinungen von gewissen Wesen und Stimmen, die dann erscheinen oder hörbar sind. Sie berichten von Zurückgezogenheit. Menschen ziehen sich zurück und werden Eigenbrötler. Und deshalb möchte ich heute über diese okkulte Belastung reden, die sowohl in unserer Gesellschaft ist, als auch in christlichen Kreisen. Und da möchte ich einige Texte mit euch lesen aus der Heiligen Schrift als Grundlage, damit wir wissen, wer steckt dahinter. Was ist der Hintergrund dieser Kräfte und Mächte? Epheser Kapitel 6. Epheser, ich lade euch ganz herzlich ein, dass wir jetzt einige Texte aufschlagen, um zu erfassen, um welche Kräfte und Mächte hier es geht. Epheser, Kapitel 6, Vers 12. Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn natürlich jetzt Menschen das hören in der Gesellschaft, dass es böse Geister gibt, dass es Mächte der Finsternis gibt, dann kann sein, dass sie uns belächeln. Und sie sagen, sowas gibt es vielleicht nicht. Obwohl die Filmwelt und die Kommunikation voll ist davon. Oder 2. Korinther 11, 14. 2. Korinther 11, 14. Und da heißt es, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Das heißt, jetzt müssten wir ein kleines Studium machen, aber ich denke, ich setze das ein bisschen voraus. Woher kommt Satan? Satan kommt vom Himmel. Er war dieser Luzifer, dann wurde er ein gefallener Engel. Er war der beste Freund von Jesus und er wurde der größte Feind von Jesus. Und Luzifer wurde dann Satan. Und dieser Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und in den Medien, in den Zeitschriften wird Satan und das satanische Macht als Monster dargestellt. Habt ihr das schon mal festgestellt? Mit Zähnen, grausam, rot und lange Zähne. Wie ein Monster schauen sie aus. Das ist eine weitere Lüge, um in den Köpfen der Leute Satan mit etwas Bösen in Verbindung zu bringen. Wenn plötzlich aber etwas Gutes erscheint, dann ist es in den Köpfen der Leute ganz klar. Es kann nicht Satan sein, weil er ist ja grausam. Der schaut aus wie ein Monster. Aber hier heißt es, er verstellt sich als Engel des Lichts. Engel des Lichts, Dämonen, das ist nichts anderes sind nichts anderes als gefallene Engel. Sie waren und sind immer noch wunderschön. Das heißt, wenn wir in Satan und bei diesen satanischen Mächten nur an teuflische Mächte im Sinne von Bosheit, Monster, Brutalität und Zähne und so weiter grausam in Verbindung bringen, kann Satan uns verführen, wenn plötzlich dieses Wesen in einer guten Gestalt erscheint. Wie ein Mann, der rief mich an und sagte, dass ihm ein Geist erscheint und dieser Geist ist so freundlich, so nett und so barmherzig. Und ich sollte mal kommen, er hat gehört, dass ich mich mit Geistern und mit Engeln ein bisschen auskenne. Ich sollte mal kommen und mit ihm mal drüber nachdenken. Und ich kam zu diesem Mann und es war sehr interessant, als ich bei diesem Mann war, ein Mathematiker, ein hohes Tier bei Siemens, ja, ein sehr hohes Tier, dann sagte er mir Dinge, was der Geist ihm gerade zu ihm gesagt hat. Dinge, die mein Leben betraf und die niemand wissen konnte zu diesem Zeitpunkt, dass ich mich mit diesen Fragen beschäftige. Und ich war erstaunt. Und er fragte nicht, was ist das für ein Geist, das zu mir spricht? Und dieses Phänomen, dass Geister zu Menschen sprechen, ihnen sogar erscheinen, das wird immer mehr. Es explodiert. Die Menschen berichten von übernatürlichen Begegnungen. Und wir müssen darauf eine Antwort wissen. Und wir müssen wissen, wie auch diese Geister Menschen verführen. Ich werde diese Geschichte nachher weitererzählen. Aber zuvor möchte ich noch einen Text lesen aus 5. Mose 18. 5. Mose 18. Und die Verse 9 bis 12. 5. Mose 18, 9 bis 12. Und da heißt es hier, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei oder Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen, also Verschwörungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt. Oder Tote befragt. Wer dies tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wer dies tut, ist dem Herrn ein Greuel. Das heißt, Menschen, die sowas praktizieren, das ist für den Herrn ein Greuel. Und wenn etwas ein Greuel ist, ist etwas Abscheuliches, etwas Furchtbares. Ein anderer Text in 3. Mose, Kapitel 19, damit wir diese Idee richtig auch erfassen, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 31, da heißt es, ihr sollt euch nicht wenden zu den Geisterbeschwörern, Zeichendeutern, sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht an ihnen unrein werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ja? Oder Kapitel 20, Vers 6, viele, viele, viele Texte, ich werde nur einige zitieren, Kapitel 20, Vers 6, da heißt es, 3. Mose 20, Vers 6, wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und den Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus meinem Volk ausrotten. Ja? Das meint ein Greuel. Das ist der Kampf letzten Endes gegen Gott. Und in Hosea, Kapitel 4, Vers 6 und 12, und ich zitiere diesen Text nur, Hosea 4, 6 und 12, sagt der Prophet, wer das tut, Geister befragt, der treibt den Geist der Hurerei. Der Hurerei. Weil sie Gott nicht fragen. Weil sie Geister fragen. Weil sie den Allmächtigen umgehen und sozusagen abgefallene Geschöpfe oder Götzendienst treiben. Und ich möchte das hier nochmal betonen. Das ist keine Spinnerei, was ich hier sage. Und die Berichte, die ich jetzt hier auch ein Stück weit darbringen werde, das ist keine Erfindung. Das sind ganz realistische Dinge, die da passieren. Und der Feind Gottes möchte Menschen in Abhängigkeit, in Belastung bringen. Das heißt, Menschen, die das praktizieren, zahlen einen sehr hohen Preis. Man redet von der okkulten Belastung. Und die okkulte Belastung ist ein weltweites Phänomen, ist sogar ein Phänomen in christlichen Kreisen. Die Leute zahlen einen sehr hohen Preis und sie merken es nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und bevor ich den Weg der Befreiung aufzeige, möchte ich euch einige Geschichten erzählen. Es war Freitagabend. Ich bekam einen Anruf. Eine Krankenschwester rief an und sagte, sie müssen sofort kommen ins Krankenhaus Bad Liebenzell. Hier geht es um Leben und Tod. Und wenn ich natürlich das höre, dass es um Leben und Tod geht, dann kenne ich keine Zeit. Ich fahre hin. Ich bin dann hingefahren. Als ich dann im Krankenhaus durch die Tore so reinkomme ins Foyer, sehe ich ganz hinten am Ende des Foyers, sehe ich die Krankenschwester und eine Frau, eine türkische Frau stehen. Und ich komme durch die Tür so rein, plötzlich reißt die türkische Frau ihre Augen auf, ihren Mund und macht eine Andeutung mit dem Finger zu mir. Und ich drehe mich natürlich um und gucke, wen sie da gesehen hat, ja, weil sie scheinbar erschrocken war. Und dabei hat sie mich gesehen. Sie sah mich und erschrak. Ja. Ich kam dann ein bisschen näher und wir haben uns dann an die Seite ein bisschen gezogen, an eine Sitzgruppe, und wir haben dann miteinander geredet und die Krankenschwester erzählte, dass diese Frau ganz, ganz seltsame Dinge hier erlebt. Und sie hörte und wusste von mir, dass ich mich mit diesen Dingen ein bisschen auskannte, und sie hat mich angerufen. Und ich fragte dann, ja, was erlebst du denn für seltsame Dinge? Und die Frau sagte, die türkische Frau, dass sie im Bett liegt und plötzlich kommen ganz komische Wesen aus den Wänden raus, auf sie drauf und wollen sie ausziehen. Und ich dachte mir, als ich das Wort hörte, ausziehen, sie wurde als Kind misshandelt, dachte ich sofort. Und deshalb hat sie Albträume. Und mir kam es ein bisschen suspekt vor. Sie haut um sich, nicht, und beißt diese Viecher oder Wesen, was das ist, und schreit wie wild. Die Ärzte kommen und die Krankenschwester laufen in das Zimmer rein. Die Wesen verschwinden sofort. Und die Ärzte untersuchen sie und sie hören diesen Bericht. Und sie sagt, dass komische Wesen aus den Wänden kommen. Und die Ärzte sagen, bei ihr stimmt einiges psychisch nicht. Sie ist ein bisschen unnormal, ja. Und mir kam es auch sehr komisch vor. Und dann erzählt sie, dass sie in der Nacht im Bett liegt und plötzlich irgendetwas auf sie kommt und die Last auf ihrem Körper immer stärker wird. Und als ich das hörte, erinnerte ich mich an meine Geschichte. Dann erzählte ich ihr die Geschichte weiter. Ich sagte, du liegst im Bett und plötzlich kommt ein Wesen über dich, breitet sich aus und vielleicht hörst du sogar seinen Atem. Und es wird immer schwerer, nicht? Und dann kannst du kaum atmen, kaum dich bewegen. Und dann schreist du, Gott, hilf mir, nicht? Und dann wirst du befreit. Und dann sagte sie, woher weißt du das? Genau das habe ich erlebt, sagt sie. Da sagte ich, ja, weil ich selber das erlebt hatte. Und dann begann sie zu weinen. Und dann fragte sie, warum weinst du? Du bist der Erste, der mich versteht, alle anderen halten mich für verrückt. Weil sie sagen, die ist balabala, ja? Die erzählt komische Geschichten. Und diese Geschichten passieren immer wieder. Immer wieder. Das berichten Kinder. Und ich werde euch einen Fall berichten von einem Kind sogar. Und ich fragte sie, ob sie Jesus kennt. Sagte sie ja. Ob wir Jesus fragen sollten, dass Jesus ihr hilft. Und ich wusste nicht, wie sie reagieren wird. Weil Moslems und Jesus, das ist ein Kapitel für sich. Ja? Er ist nur ein Prophet, nichts anderes. Und sie sagte ja. Und wir haben ein ganz kurzes Gebet gesprochen. Sie hat mitgebetet. Wir haben gesagt, Jesus, hilf dieser Frau. Denn wenn du gekommen bist, müssten alle Mächte weichen. Alle bösen Mächte. Du bist stärker, du bist mächtiger. Und wir haben uns verabschiedet. Die Frau war noch 2-3 Wochen in der Kurklinik, das war eine Kurklinik, und ich bekam nach 2-3 Wochen einen Anruf von der Krankenschwester. Und die Krankenschwester sagte, du kannst dir nicht vorstellen, was hier passiert ist. Dann sage ich, was denn? Ab diesem Abend gab es keine okkulte Belastung bei dieser Frau. Sie hat keine Wesen mehr gesehen. Sie hat nicht mehr geschrien wie wild. Sie rannte nicht mehr raus. Die Ärzte mussten nicht kommen, sodass die Ärzte trotzdem gekommen sind und gesagt haben, wo ist diese Frau? Warum kommt sie heute Abend nicht? Und sie sagte, sie hat einen Pastor gerufen, der hat für sie gebetet. Und man hat es ihr ausgelegt, dass sie einen Exorzisten geholt hat, einen Geisteraustreiber. Das ist ja nicht der Fall. Nicht Nefzat Alci oder du hast die Macht, ne? Die Macht ist bei Jesus. Und dann sagte sie mir, und das hat mich sehr erstaunt, einen Tag bevor ich dich angerufen hatte, hatte diese Frau einen Traum. Im Traum träumte sie, dass es in diesem Krankenhaus eine Frau gibt, eine Krankenschwester. Und diese Krankenschwester hat einen Bekannten und der sieht so aus. Also sie hat mich dann im Traum einen Tag vorher gesehen. Und als ich dann am nächsten Tag, Freitagabend, dann durch die Tür reinkam ins Krankenhaus, hat sie erstaunt das Zeichen gemacht, den habe ich im Traum gesehen. Also ich war ihr Traummann, der Mann ihrer Träume, ja, als ich durch die Tür reinkam. Das heißt, der liebe Gott hat ihr eine Weisung gegeben, wie sie aus dieser okkulten Belastung befreit werden könnte und konnte. Und das ist sehr interessant. Und ich habe erlebt, dass Jesus sie befreit hat. Bei der okkulten Belastung, das drückt sich unglaublich aus, mit Ängsten, mit Suizidgedanken manchmal, dass die Leute sich das Leben nehmen wollen. Die Menschen haben fast kein Interesse an geistlichen Dingen. Sie sind desinteressiert an der Bibel, am Gebet, an Gott, an der Gemeinde. Kein Interesse. Für sie ist Gebet, Gemeinde, Gott etwas Abstößiges. Es ist sehr interessant. Diese Menschen haben keinen Nerv für Gott und für das Gute. Das war diese Erfahrung mit dieser Frau. Und mit dem Mann, diesem Mathematiker, Siemens Mathematiker, ja. Ich kam zu ihm und erzählte ihm diese seltsamen Dinge, dass der Geist ihm erscheint und einige Worte sozusagen ihm sagt. Dann habe ich ihn gefragt, um das zu testen. Was sagt dieser Geist über Gott? Da hat mir so ein paar Informationen gegeben, allgemein entfernte Informationen. Dann sagte ich, was sagt dieser Geist über die Bibel? Die Bibel ist nicht wichtig. Dann fragte ich, was sagt dieser Geist über den Sabbat? Und dann sagt er, das ist auch nicht wichtig, sagt der Geist, ist egal, welchen Tag du hältst. Was er nicht versteht, sagt dieser Mathematiker, dieser Geist sagt ihm etwas, was er nicht versteht, nimm das Messer und hau es in deinen Bauch rein. Das versteht er nicht. Dieser Geist ist gut, hat gute Meinungen, gute Äußerungen. Wie kann er sowas sagen, dass ich das Messer nehmen sollte und in meinen Bauch stecken sollte? Dann sage ich, ja, wie meinst du das? Dann geht er hin, holt ein Messer von seiner Küche und ich sitze vor ihm einen Meter und auf einmal kommt der Geist in ihm hinein, kommt in Ekstase, verdreht die Augen, hat das Messer in der Hand und ich bin einen halben Meter vor ihm. Ich habe wie nie zuvor in meinem Leben gebetet. Was ist denn jetzt los? Plötzlich wurde seine Stimme anders. Also dieses Phänomen, dass die Leute von einem Geist erfüllt werden, ergriffen werden, das gibt es. Das ist keine Spinnerei. Das ist keine Erfindung. Das ist absolute Realität und es kommt wirklich vor. Und ich habe dann ihm gesagt, dass dieser Geist, der ihm erscheint, nicht Christus ist, dass dieser Geist der verkehrte Geist ist. Und ich habe ihn angeboten, dem Weg der Befreiung zu gehen, ob er an dem Weg der Befreiung interessiert ist. Und ich möchte euch ganz kurz diesen Weg der Befreiung euch aufzeigen. In all den Jahren, wenn ich mit okkult belasteten Leuten zu tun hatte, habe ich immer diesen Weg der Befreiung ihnen angeboten und die diesen Weg gegangen sind, die wurden befreit. So wie es Gott auch verspricht. Der erste Weg, der erste Schritt für die Befreiung von okkulten Elementen ist das Sündenbekenntnis. Satan möchte, wenn Menschen Sünden begehen, dass Sünden geheim gehalten werden, dass ein Sündengeheimnis entsteht, dass wir Sünden, die wir tun, an den Mitmenschen, dass wir, wenn wir Gott gegen Gott sündigen, sie nicht bekennen. Und durch dieses Sündengeheimnis entsteht ein Sündensumpf, ein Strudel und eine Distanzierung von Gott. Der erste Schritt ist eine umfassende Sündenbekenntnis. Und das steht in 1. Johannes 1, 8 und 9. 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und es heißt in Sprüche 28, 13, wer seine Sünde leugnet, Sprüche 28, 13, dem wird's nicht gelingen. Wer sie bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, Satan möchte nicht, dass du und ich ein Sündenbekenntnis ablegen. Das möchte er nicht. Und das sollten wir tun. Egal, ob es in der Familie ist, egal, ob es in der Gemeinde ist, egal, ob du in deinem Geschäft bist, egal, wo du bist, wenn du eine Sünde begangen hast, dann bekenne diese Sünde. Vor allem auch vor Gott, dass er dir vergibt. Das ist der erste Schritt. Und das ist manchmal für diese Leute auch schwierig, weil sie da einen Sprung machen müssen. Ich denke an einen Mann, der einige Frauen vergewaltigt hat. Ich hatte ihn in der Seelsorge und in der Bibelstunde. Und ich habe gemerkt, dass er mit okkulten Sachen zu tun hatte. Furchtbare Dinge hat er erlebt. Ich möchte sie hier nicht erzählen, weil ich die bösen Mächte nicht verherrlichen möchte. Aber ich möchte sie dennoch erwähnen, damit ihr merkt, es ist absolute Realität, was in der Welt passiert. Aber auch eine Realität, dass Gott befreien möchte. Und das ist wichtig. Und der Mann war voll in der okkulten Praktik drin. Und ich kann mich noch erinnern, er hat mir Sachen erzählt, schaudrige Sachen erzählt, die einem wirklich Gänsehaut dann letzten Endes verursachen. Ich möchte es nicht erzählen, aber letzten Endes kamen wir zu dem Punkt, wo ich ihm sagte, du siehst, dass das, was du tust, deine okkulte Praktik, eine Sünde, ein Greuel ist gegen Gott. Ist das dir bewusst? Willst du das bekennen vor Gott und all deine Sünden, die der Herr dich erinnert? Die bewussten Sünden, die du getan hast. Und er sagte ja. Und es war ein Kampf für ihn, die Sünden zu bekennen. Ich musste ihm sogar zum Teil vorbeten, weil er diese Worte nicht rausgekriegt hat. Und er hat danach gebetet. Und das Interessante ist, dass dieser Mann absolut befreit wurde und Jesus als seinen Erlöser angenommen hat. Das Sündenbekenntnis, eine Riesenhürde, gerade für okkult belastete Menschen. Aber das ist der Weg Nummer 1, um befreit zu werden. Und dann natürlich der Weg Nummer 2. Die Lebensübergabe an Jesus. In Johannes 1, Vers 12 steht, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, die totale Lebensübergabe an Gott. Die Bereitschaft, Jesus anzunehmen. Die Bereitschaft, die Kindschaft des Teufels aufzulösen. Die Lebensübergabe. Und Jesus sagt in Johannes 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten. Und er wird das Mahl mit mir halten. Das heißt, der zweite Schritt, um von diesen okkulten Belastungen frei zu werden, ist die Lebensübergabe an Jesus. Es ist sozusagen ein Meisterwechsel. Und als ich diesen Meisterwechsel damals, vor vielen Jahren, vollzogen hatte, da gab es Krieg. Die andere Macht wollte mich nicht loslassen. Sie kämpfen. Sie wollen nicht freilassen. Das ist der zweite Schritt. Der erste, Sündenbekenntnis. Der zweite, absolute Lebensübergabe an Jesus. Und der dritte, kündige den Vertrag. Sage den teuflischen Mächten ab. Sage ein Absagegebet. Erteile den Teufel sozusagen eine ganz klare Absage. Und es heißt in Jakobus 4, Vers 7 und 8, Jakobus 4, 7 und 8, so sagt nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Wenn du dich zu Satan nahst, wird sich Satan auch dir nahen. Wenn du dich zu Gott nahst, dann wird sich Gott zu dir nahen. Und wir können nur dem Teufel widerstehen, wie es hier heißt, wenn wir uns Gott unterordnen. Unterordnet euch Gott. Lebensübergabe. Dann widersteht, sagt diesen teuflischen Mächten ab. Und dann kann Befreiung geschehen. Sündenbekenntnis, Lebensübergabe und eine ganz klare Absage den teuflischen Mächten. Ich denke an ein Paar, ein junges Paar, das ich betreut hatte. Wir haben darüber gesprochen und dieses Paar ging nach Hause. Sie hatte mit okkulten Sachen zu tun. Pendeln, Gläser rücken, Karten legen, was weiß ich, was es für Möglichkeiten gibt auf diesem Gebiet. Jede Menge. Und an diesem Abend, als sie diese Thematik hörten, gingen sie nach Hause und sie haben fast ja, ein Horrorszenario gehabt zu Hause. Plötzlich die Couch und die Stühle fingen an, sich zu bewegen. Die Bilder fingen an, sich zu bewegen. Mit aller Kraft versuchte die andere Seite, sie zu halten. Aber ich kann sagen, Gott sei es gedankt. Sie sind den Weg der Befreiung gegangen. Sie haben ein umfassendes Sündenbekenntnis gemacht, ihr Leben total Jesus übergeben und den teuflischen Mächten abgesagt. Und sie wurden befreit. Diese Befreiung gilt für jeden. Nur, wer es will, kann es erleben. Und ich bat auch diesen Mathematiker, ich sagte ihm, willst du befreit werden? Du siehst, es ist satanische Macht. Und er sagte, nein, ich will nicht. Ich will mehr und mehr mit diesem Geist Kontakt haben. Dieser Geist hilft mir. Dieser Geist gibt mir Wegweisung, auch wenn dieses Messer seltsam ist. Aber ich will nicht frei werden. Und ich konnte diesem Mann nicht helfen. Es war nicht möglich. Wer Befreiung will, kann es bekommen. Aber du musst den Weg bewusst gehen. Jetzt könnte man sagen, sowas gibt es in der Christenheit doch nicht. Bist du dir sicher? Da kommst du, da wirst du eingeladen zu einem Essen, da sagt dann plötzlich eine Schwester, warte mal, ich muss noch über das Essen pendeln, ob das Essen ausgependelt ist. Da kommst du aus dem Staunen nicht heraus. Wie kommt denn sowas? Wie passiert sowas, ja? Und da meinen Leute, weil sie nicht Tische rücken oder Gläser rücken, ja, und solche Dinge nicht praktizieren, sie haben mit okkulten Dingen nichts zu tun. Das denkst du. Wenn du einen Film anschaust, wo über Okkultismus geht, über Spiritismus, gebe ich dir Brief und Siegel. Du machst die Tür auf für satanische Mächte. Und du wirst eine Belastung erleben. Glaubst du es nicht? Dann schau dir einen Film an. Und dann geh dann durch eine dunkle Kammer mal durch. Ängste und Panik werden dich überfallen. Es hat eine Wirkung. Die Medienlandschaft ist voll von okkulten Filmen, satanischen Einflüssen. Ich sage nicht, bitte zitiert mich nicht falsch, dass der Fernseher, das Radio und Musik teuflisch und schlecht ist. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich sage, dass diese Medien voll sind mit okkulten Praktiken. Und wenn du nur siehst und anschaust, sei es auch ein Film, Nachrichten von Sam oder wie sie alle heißen, oder irgendeine Seance im Internet besuchst, eine Sitzung, eine okkulte Sitzung, du bist mit im Geschehen. Du wirst beeinflusst. Und es wird eine okkulte Belastung auf dich haben. Und das merkst du manchmal daran, dass du dann irgendwie die Freude an Gott, an Gemeinde, am Bibellesen, am Gebet verlierst. Und das merkst du vielleicht daran, dass du auf einmal penibel wirst, streitsüchtig, nicht vergebungsbereit, nicht bereit, um Entschuldigung zu bitten oder zu sagen. Daran merkt man das. Also es ist voll von diesen okkulten Praktiken. Und ich möchte es deshalb so deutlich erwähnen, wenn es auch manchen vielleicht sagt, das ist vielleicht nicht kindergerecht, aber wir müssen genau uns und unsere Kinder davor schützen. Es war ein junges Mädchen, das hatte große Probleme. Es fiel in eine Magersucht. Und die, man könnte sagen, das ist eine Spinnerei eines Kindes, was nicht dick werden will, könnte man sagen. Und diese Übertreibung, nicht dick werden zu wollen, das ist einfach die Magersucht, könnte man sagen. Aber in diesem Fall war es anders. Das Kind aß nichts, trank nichts über viele Wochen. Und ich hatte Kontakt und es war sehr schwierig. Man hat überlegt, ob man sie nicht einweist, denn es konnte fast nicht mehr überleben. Es hat nichts getrunken, nichts gegessen, nichts. Es war nur noch ein Haufen Elend. Und ich kann mich erinnern, als ich dann sprach über Praktiken oder Sünden, die man hatte im Leben, dann berichtete mir das Kind, dass sie als Schülerin am Tischrücken an okkulten Sachen teilgenommen hatte. Und dann sagte ich und fragte sie, warum willst du nichts essen? Ja, ich bin sowieso zu dick, obwohl es ein Haufen Elend war. Ich bin zu dick, hat sie mir gesagt. Und dann habe ich wieder gebohrt, warum willst du nichts essen? Sag es mir bitte. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann machte sie einen lauten Schrei und sagt, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass sie gar nicht mit mir spricht. Dann hat sie geschrien, ich will auf euch nicht mehr hören. Und dann hatte ich sie gehabt. Auf was willst du nicht hören? Und dann sagte sie, das sind Stimmen in ihrem Kopf, die sagen, ich werde dir helfen, wir werden dir helfen, dass du abnimmst. Aber du darfst niemals essen. Du musst das tun, was wir dir sagen. Die Stimmen haben dauernd gesagt, du darfst nicht essen, du darfst nicht essen, du darfst nicht essen. Sonst kriegst du Probleme, sonst wirst du nicht abnehmen und sonst werden wir dir Schwierigkeiten machen. Und dann habe ich dem Kind erklärt, dass sie okkulte Praktiken gemacht hatte, dass sie Satan den kleinen Finger gereicht hatte. Sie muss jetzt das um Vergebung bitten, um Sündenvergebung, ihr Leben total Jesus übergeben und den teuflischen Mächten absagen. Und das haben wir miteinander gemacht. Sie hat sich Zeit genommen. Wir haben dann intensiv eine Sündenbekenntnis gemacht. Alles, was der Heilige Geist sie erinnert hat, hat sie vor Gott laut und deutlich bekannt und ihr Leben total Jesus übergeben und total den satanischen Mächten abgesagt. Total. Und danach war sie wie befreit. Wie befreit. Sie konnte wieder normal funktionieren, die Stimmen waren weg, sie konnte wieder normal essen und sie hat sich wieder normal entwickelt und sie war kurz vor dem Tod. Wirklich. So abgemagert, weil die Stimmen zu ihr gesprochen haben. Und ich sagte vorhin eine Statistik. 3/4 aller Jugendlichen kommen mit okkulten Sachen in Berührung. Und dafür zahlen sie einen sehr, sehr hohen Preis. Nämlich die okkulte Belastung. Und letzten Endes wird diese okkulte Belastung, wenn sie nicht davon befreit werden, wenn die Menschen in dieser Welt davon nicht befreit werden, wird diese okkulte Belastung sie zu einer endgültigen Vernichtung führen. Denn was ist das Ziel Satans? Er will nicht, dass Menschen die Vergebung durch Christus annehmen und in die Ewigkeit kommen. Das will er nicht. Er will sie in die Sackgasse führen, in die absolute und ewige Verlorenheit. Das ist sein Ziel. Und das sollte nicht geschehen. Das sollten wir durchbrechen. Und wenn Jesus sagt, in der letzten Zeit der Weltgeschichte wird es viele falsche Propheten geben und Versuchungen und Verführungen und Zeichen und Wunder. Und er sagt in Matthäus 24, dass wenn es möglich wäre, dass sogar die Auserwählten fallen könnten, die Gläubigen, bei diesen großen Wundern und Zeichen. Es ist vorhergesagt, um die Menschen in die Sackgasse zu führen, in die ewige Verdammnis. Und wenn Menschen, die in Christus sind, sagt Jesus, werden in der letzten Zeit Menschen helfen, von okkulten Sachen, von Problemen und Belastungen frei zu werden. Das ist heute möglich. Aber die Voraussetzung ist für die Kinder Gottes, dass sie in Christus gegründet sind und mit dieser Überzeugung hinausgehen in die Welt und Menschen von der okkulten Mächten und Kräften befreien. Ich war vor vielen Jahren in einer Klinik als Seelsorger tätig, 2 Jahre etwa, in der Schwarzwaldklinik in im Schwarzwald, Schwarzwaldklinik, ja, heißt es so. Und ich hatte da 2 Jahre lang etwa Kontakte mit psychisch kranken Leuten, belasteten Leuten, Alkoholikern und verschiedene, die Schwierigkeiten hatten. Und es war sehr schön, mit ihnen zu arbeiten und auch mit den Leuten zu diskutieren, den Ärzten, was ist okkulte Belastung, was ist eine medizinische, psychische Problematik. Und manchmal sind ja die Auswirkungen, die Symptome der okkulten Belastung oder einer psychischen Krankheit sehr identisch. Sie ähneln sich sehr. Der Arzt sagt vielleicht, der Mediziner, das ist eine psychische Problematik. Und wenn ich das natürlich vernünftig analysiert habe und ich der Überzeugung gekommen bin, das ist Okkultismus, das ist okkulte Belastung mit den gleichen Symptomen, dann gab es natürlich ein bisschen Knatsch, nicht? Wer hat wie recht? Aber es war interessant. Ich war in so einem Raum drin, habe so mit einigen Leuten in der Gruppe gesprochen, Erfahrung, Austausch gemacht, was sie erleben im Leben. Ich habe dann mal einen Satz fallen lassen, dass ich dankbar bin über einen lebendigen Gott, der mich befreit hat von meinen Problemen. Und in der Nachbargruppe saß eine junge Frau, dunkle Haare, dunkle Lippenstift, ja, schwarz, dunkle Augenbrauen, dunkler Anzug, schwarz, alles schwarz, Hemd, Hose, Schuh, alles schwarz, Handschuhe, Kette, alles war schwarz. Und als sie das hörte, und sie war keine Insassin, sondern eine Besucherin, als sie das hörte, dass ich das Wort Gott in den Mund nahm, schrie sie ganz laut und machte sich über mich lustig. Das war mir peinlich, weil im Raum waren mindestens 30, 40 Leute. Und hat sich lustig gemacht, dass es einen gibt, einen Dummkopf, der an einen lebendigen Gott glaubt. Und ich habe dann nicht viel weiter über Gott geredet. Ich war so eingeschüchtert, muss ich sagen. Ja? Und nach ein paar Minuten bin ich dann auch gefahren, weil mein Termin zu Ende war. Und ich fahre so die Straße so runter. Und plötzlich sehe ich da im Niemandsland, kein Haus steht da Kilometer weit, ja? Im Schwarzwald ist ja sehr groß, trampt eine Person. Und wer trampt da? Diese schwarz gekleidete Frau. Sie macht die Tür auf und sie sieht mich und es war ihr sichtlich peinlich. Ja? Also sie hat mich vor ein paar Minuten blamiert in der Gruppe. Ja? Ich sagte, ja, wo willst du hin? Ne? Und dann sagte sie, ja, da und da hin. Sag ich, tut mir leid, in einem Kilometer gehe ich in die Richtung. Ich wohne nämlich in Igelsloch bei Siedigführ. Ja? Das war wirklich ein Igelsloch da auf dem Hügel. Und du wohnst da unten. Aber ich habe dann gesagt, komm, ich nehme dich mit, mach ein paar Kilometer Umweg, bin dann runtergefahren und habe dann erzählt, gefragt, was sie so glaubt und warum ist sie so angezogen. Dann erzählt sie mir, dass sie eine Satansanbeterin ist. Und dass sie, als sie mich hörte von Gott sprechen in der Nebengruppe, dass sie sagte, das ist was Verhasstes, was Blödes, was Nichtgutes, was ich nicht will, was mir zuwider ist, und hat sich dann lustig gemacht über mich. Habe ich mit ihr gesprochen, ich bin immer langsamer gefahren, die Serpentinen da, und da bin ich dann unten stehen geblieben, und wir haben weitergesprochen, und dann erzählte sie mir, dass ihr Vater ein Pfarrer ist, ein evangelischer Pfarrer, und dass sie die Pfarrer, die Pastoren und alle, die an Gott glauben, hasst wie die Pest. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach einer Zeit, als ich ihr den Weg der Befreiung aufzeigen wollte, merkte ich, wie sie unruhig wurde. Total nervös, wie ihr der Schweiß kam. Ja? Und dann sagte ich, was ist los mit dir? Und sie sagt dann zu mir, sie muss hier aus dem Auto raus, sie hält das in meiner Nähe nicht aus. Und ich fragte sie, warum denn? Ich habe dir nichts getan. Und dann sagte sie, ich spüre, du bist von der anderen Seite. Und ich will mit dieser Seite nichts zu tun haben. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich werde für dich beten. Und sie sagte, das will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, das kannst du mir nicht verbieten. So oft ich an dich denke, werde ich für dich beten. Und das tue ich bis heute. Ich weiß nicht, was mit dieser Frau passiert ist. Die musste raus, sonst wäre das Auto explodiert. Ja? So unruhig wurde sie. Das heißt, diese andere Seite kann es nicht haben, mit der anderen Seite in Berührung zu kommen. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Und glaubt mir, es gibt viele auch Gemeindeglieder, die schauen sich okkult belastete Fernsehsendungen an und sie wundern sich, warum sie große Probleme haben. Sie wundern sich.
weil sie mit diesen Dingen durchseucht sind. Hier war eine Satansanbeterin, die bewusst die Mächte Satans in Anspruch genommen hat. Und wenn sie das nicht loslässt, wenn sie nicht befreit wird, wird sie in der ewigen Verdammnis enden. Das ist das Problem. Denn in Offenbarung 22, Vers 15 heißt es,